Ein kurzer Hinweis an all diejenigen unter euch, die gerade vor dem Kauf der ersten Wohnung oder der ersten Immobilie stehen. Wir haben gerade unser Buch komplett überarbeitet, auf den aktuellen Stand von 2024 gebracht, auf die aktuelle Marktsituation umgearbeitet. Es war also seit 7 Jahren nicht mehr so aktuell wie heute und ist damals wie heute die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf der ersten Immobilie. Günstiger und effizienter kann man tatsächlich nicht starten mit dem Kauf der ersten Immobilie. Und wir möchten dich einladen, jetzt direkt diese neue Version zu lesen, die neue Ausgabe zu lesen. Du würdest uns damit auch tatsächlich einen Gefallen tun, vielleicht ein bisschen was zurückgeben für die Arbeit, die in diesen Podcast fließt, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen zumindest versuchen, ob wir es schaffen, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen, um damit einfach noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da zählt jetzt jeder Verkauf, insbesondere zählt, dass diese Verkäufe genau jetzt stattfinden. Du findest das Buch auf Amazon, es heißt Immocation, die Do-It-Yourself-Rente, oder unter immocation.de/Buch, dort findest du den Link. Wir freuen uns über jeden von euch, der das Buch als Einstieg nutzt und oder uns einfach Danke sagen möchte für den Podcast und die Inhalte, die wir produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Gehen die Zinsen nochmal hoch, droht uns ein Szenario, in dem wir eben auch eine steigende Inflation vielleicht nochmal sehen. Dadurch steigende Zinsen und das, was wir alle eigentlich gerade glauben, dass sich das langsam beruhigt mit den Bauzinsen, war doch nicht so. Und was passiert eigentlich dann? Darum geht's in diesem Video.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also Video mache ich in 3 Teilen. Zum einen ist der große Zusammenhang, glaube ich, einmal wichtig, wie sehr wir am Tropf der Inflation hängen, weil darum geht es dann hauptsächlich in dem Video. Wohin geht denn die Inflation? Ja, können wir mal reingucken, ob wir gemeinsam zu einer These kommen, ob es eben dieses Schreckgespenst wirklich gibt, dass die Inflation nochmal hochgeht. Und dann eben die große Frage, was passiert denn, wenn? Stefan und ich haben uns diese Frage auch aktuell einfach gestellt. Was bedeutet das denn für unsere Immobilieninvestments und wie müssten wir vorgehen? Gut, nochmal ganz kurz vorangeschickt, wir haben in Deutschland einen Wohnraummangel, wir haben immer mehr Menschen, die auf weniger Wohnraum treffen, es wird auch zu wenig neu gebaut, es kommen viele Leute nach Deutschland, der Wohnraum ist knapp, sieht man auch an den langen Schlangen, wenn es darum geht, Wohnungen zu vermieten und deshalb könnte man ja auch annehmen, grundsätzlich mal müssten die Preise für Immobilien in den letzten Jahren hochgegangen sein, weil Preis, Angebot und Nachfrage. Wir haben eine hohe Nachfrage auf ein geringeres Angebot, deshalb müssten die Preise eigentlich hochgegangen sein. Sind sie aber nicht. Jetzt gucken wir uns den Zusammenhang einmal an, den wir eben zu Inflation und Zinsen haben. Was ist nämlich passiert seit 2022? Das wisst ihr alle, die Inflation ist hochgegangen. Wenn die Inflation hochgeht, müssen die Zinsen hochgehen. Die Zentralbank reagiert eben darauf und möchte die Inflation wieder in den Griff bekommen, damit Preise nicht davonlaufen, erhöht dann langsam die Zinsen. Und das bedeutet für Immobilienpreise, sie gehen runter. Warum? Weil die Bankraten höher werden plötzlich und die Leistbarkeit jetzt von Eigennutzer oder auch von Kapitalanleger der Immobilie geringer wird und trotzdem, obwohl wir also eine so hohe Nachfrage nach Wohnraum haben, sind die Immobilienpreise gesunken seit Mitte 2022. Jetzt ist die These, so die wir seit ein paar Monaten auf jeden Fall, glaube ich, haben, dass wir uns langsam beruhigen können und sich das Szenario wieder umkehrt. Dass wir jetzt eine Inflation haben, die gesunken ist, und das ist auch wirklich so, die Frage ist eben, bleibt sie unten, dass wir deshalb jetzt auch fallende Zinsen sehen. Wir haben seit Anfang 2024 einen leichten Rückgang in den Bauzinsen schon gesehen. Warum? Weil die Banken antizipieren, dass die Europäische Zentralbank dann jetzt auch den Leitzins über die nächsten Monate dann mal runternehmen wird. Und deshalb sind quasi, wenn man 10 Jahre Zinsen festschreibt, sind die Bauzinsen schon etwas runtergegangen, vielleicht auf 3,5, 3,6% aktuell, wo sie auch schon mal über 4 waren. Das wiederum würde dann dazu führen, in der Vorausschau, dass Immobilienpreise sich jetzt stabilisieren, das glauben wir alle, und vielleicht dann eben sogar wieder hochgehen können, je nachdem, wie weit jetzt die Zinsen runterkommen, ist das, was man erwartet. Jetzt ist eben die Frage für dieses Video, ist das denn jetzt wirklich so? Haben wir jetzt den Switch quasi geschafft vom ersten Szenario in das zweite Szenario? Dafür müssen wir die Frage stellen, wohin geht die Inflation? Weil die war ja gerade ganz links in unserer Logikkette, die treibt den ganzen Rest. Und da habe ich ein bisschen versucht zu lesen, recherchiert, habe mich natürlich auch mit vielen Leuten unterhalten. Getriggert wurde ich durch ein Gespräch mit Daniel aus unserem Coaching-Team, der sagt, ja, schau mal rein, ne? Lohnpreisspirale, kann sein, da kommt noch was auf uns zu, was die Inflation wieder treibt. Da habe ich mich gefragt, okay, entscheidend ist natürlich, welche Erwartung hat auch jetzt die EZB in Richtung Inflation und kann die das eigentlich vorhersagen? Wie sagt die das vorher? Wie gut ist sie da drin? Zuerst mal, sie ist schlechterin und das liegt nicht daran, dass die EZB das so schlecht macht. Das kann ich im Detail nicht beurteilen. Bin auch kein Ökonom, ja, aber es ist einfach schwer vorherzusagen. Ich fand es ganz spannend, dann verstanden zu haben, dass zum Beispiel die EZB drauf guckt und einzelne Ratsmitglieder befragt und dann schaut, also was haben die selber für Prognosen, zum Beispiel für die kurzfristige Zinsentwicklung, und dann schaut, wie nah liegen diese Prognosen denn beieinander. Je näher die beieinander liegen, desto sicherer ist man, dass man eine gute Prognose hat, ja, die relativ stabil ist. Je weiter die auseinander liegen, desto volatiler glaubt man, dass das Ganze ist. Jetzt möchte ich einmal kurz aus der FAZ zitieren, einen Artikel. Heidelberger Ökonom Christian Konrad hat gesagt, unsere empirischen Ergebnisse zeigen aber, dass die EZB-Projektion für Horizonte von mehr als einem Jahr nicht mehr informativ sind. Eine Prognose trifft dann die tatsächliche Entwicklung nicht mehr besser als eine naive Prognose, die lediglich den Durchschnitt der bisher betrachteten Inflationsraten vorhersagt. Schon ziemlich spannend. Also nichts Genaues weiß man nicht. Es ist sehr, sehr schwer, die Inflation dann wirklich auch gut vorherzusagen. Gucken wir mal aber, machen wir es uns mal einfach, ja, gucken uns einfach mal die Inflationsraten an. Und hier seht ihr jetzt eine Grafik, die, glaube ich, jeder von euch auch so irgendwie im Kopf hat, dass das mit der Inflationsrate passiert ist. Wir haben in der Spitze über 10% gesehen, eben ja getrieben durch die steigenden Energiekosten, getrieben durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, getrieben dann auch die Inflation durch Nachwirkungen der Pandemie. Und das Ganze, wenn man auf diese Grafik schaut, haben wir mit, die endet jetzt hier im März schon, ja, mit 2,4%, scheinen wir das ganze Thema wieder im Griff zu haben. Wenn ich die Grafik anschaue, dann kann ich mich zu dem Thema, glaube ich, schlafen legen und sagen, okay, wir haben es im Griff. Was sagt jetzt die EZB dazu? Und das ist tatsächlich jetzt von der Seite der Europäischen Zentralbank eine Grafik, kommen auch gleich noch mehr. Und da sieht man so den Prognosekorridor, ja, Projektionen von Fachleuten der EZB im März 2024. Und da sieht man, dass der Korridor von, ja, 4% bis 0% Inflation ungefähr geht, also der HVPI-Inflation. Das ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Kommen wir gleich noch zu. Ja, und ich glaube, das bestätigt das, was wir uns selber gerade aus der Grafik auch vorher davor hergeleitet haben. Also ja, ich kann jetzt natürlich so mal grob als Laie drauf gucken und sagen, das wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwie in diesem Korridor einpendeln, weil das Thema scheint ja wieder im Griff. Ist das denn wirklich so? Schauen wir uns mal den harmonisierten Verbraucherpreisindex genauer an, auch wieder von der EZB. Und das ist, glaube ich, schon interessant, wenn wir also, wenn die Inflation so wichtig für uns ist, dann müssen wir die Inflation ja verstehen. Und deswegen können wir ja mal eins weiter reinzoomen in die Inflation. Wie gesagt, auch das von der EZB selbst. Und da sieht man eine Grafik, die zeigt, wie sich die Inflation zusammensetzt. Und man sieht hier Anfang 23, da war also Energie auch noch ein deutlicher Treiber für die Inflation. Ja, das ist hier die Veränderung. Man sieht hier eine Grafik, die die Veränderung in Prozent zeigt, also wie hoch eben sich in Prozent die Preise verändert haben. Und der Anteil von Energie macht hier vielleicht ein gutes Prozent aus Anfang 2023. Nahrungsmittel macht einen ordentlichen Anteil aus und dann der ganze Rest, sonstige Waren und Dienstleistungen. Und jetzt sieht man sehr, sehr schön in den Balken, wenn sie bis 2024 fortschreiten, also bis Anfang 2024, Q2 2024, wo wir uns jetzt befinden, dass die Energiepreise runtergegangen sind sogar. Also die haben quasi dann dafür gesorgt, dass die Inflation eher runtergeht. Und auch das Nahrungsmittelthema scheint langsam abzunehmen und im Griff zu sein. Und dann sieht man eben eine Prognose der EZB hier schon bis 2026, wo man sieht, dass in Summe der Balken deutlich kleiner wird. Also die Inflation eben bei 2% sich hoffentlich einpendelt. Ist ja auch das Ziel der EZB, dass man da bei 2% Inflation ungefähr rauskommt. Und dass es eigentlich keine großen Teuerungen mehr gibt. Also Energie hat noch einen ganz kleinen Anteil dann hinten dran. Und quasi restliche Waren und Dienstleistungen und Nahrungsmittel im Rahmen, so dass das in Summe 2% ergibt. Jetzt möchte ich auch vorlesen, was die EZB dazu schreibt. Nach einem deutlichen Rückgang des jährlichen Preisauftriebs bei Nahrungsmitteln im ersten Quartal 2024 dürfte er sich im restlichen Jahresverlauf moderater abschwächen. Zurückzuführen ist dies auf einen nachlassenden Inflationsdruck aufgrund rückläufiger Rohstoffpreise für Energie und Nahrungsmittel. Also Energie und Nahrungsmittel scheinen wir im Griff zu haben. Dann geht's weiter. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der weiterhin dynamische Arbeitskostendruck einen stärkeren Rückgang, von mir hinzugefügt der Inflation, verhindert. Und das ist jetzt der spannende Punkt. Die große Frage ist jetzt, jetzt glauben wir alle, wir haben die Auswirkungen der Pandemie auf Lieferketten, also dann Nahrungsmittel, wir haben das Energiethema soweit wieder im Griff. Jetzt ist aber die Frage, durch die Inflation, die wir gesehen haben, löst das eine Lohnpreisspirale aus? Warum könnte das passieren? Ja, weil eben ja alles teurer geworden ist. Also werden auch Arbeitnehmer mehr Geld, ein höheres Gehalt haben wollen, was ja auch sehr nachvollziehbar ist. Und jetzt ist die Frage, führt das eben wieder dazu, dass Unternehmen sagen müssen, ich habe gestiegene Lohnkosten, ich muss die Preise erhöhen, was ja wieder die Inflation treiben würde. Und das ist eben die Lohnpreisspirale. Da hat man ein Schreckgespenst aus den 20er Jahren mit Hyperinflation im Kopf, wo das ganz, ganz, ganz massiv passiert ist. Und jetzt ist es quasi ein Gerangel, sagen wir mal, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber. Wie hoch fallen denn jetzt die Lohnrunden aus in 2024 und wie viel mehr bekommen die Arbeitnehmer und führt das eben, Fragezeichen, zu einer Lohnpreisspirale? Und auch dazu hat die EZB eine schöne Grafik, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, und zwar zu den Lohnstückkosten. Das ist ja quasi, wenn ein Unternehmen draufblickt, dann muss es ja gucken, wie viel Lohnkosten hat das Unternehmen, hat ein Unternehmen pro Stück, wenn es eine bestimmte Ware produzieren will oder eine Dienstleistung anbieten will. Und dann sieht man hier in der Grafik, ist ein bisschen schwer zu lesen, glaube ich, weil Arbeitsproduktivität in Rot hier ist und dann eben das Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in Gelb, aber das Rote, die Arbeitsproduktivität, ist invertiert, also andersrum, ne? Man sieht im Jahr 2020 hat die Arbeitnehmerproduktivität, weil es invertiert ist, deutlich abgenommen und dadurch sind, obwohl sich an den Löhnen nicht viel getan hat, die Lohnstückkosten gestiegen. Also ja, die Leute waren einfach weniger produktiv in 2020, war ja dann Pandemie und dann hat sich das im Jahr drauf ausgeglichen. Die haben dann tatsächlich auch deutlich mehr Geld bekommen, weil eben ja schon Inflation auch da war, aber sie haben dann auch produktiver gearbeitet. Das finde ich ganz interessant, wie man das in der Grafik hier sieht. Entscheidend ist die Summe aus beidem. Ja? Und die blaue Linie hier ist die Summe aus beiden, nämlich wie entwickeln sich die Lohnstückkosten. Und dann sieht man eben, dass die Unternehmen durch höhere Löhne, die sie jetzt 2023 zu zahlen hatten, dann tatsächlich auch höhere Lohnstückkosten kompensieren mussten. Und jetzt sieht man hier die Prognose der EZB für 2024, 2025. Diese blaue Linie geht runter, also das Szenario, was die EZB hier zumindest online als eine mögliche Prognose darstellt, das zeigt eben, dass ja, man steigende Löhne haben wird, muss man auch aufgrund der vergangenen Inflation schon da ein paar Dinge nachholen, aber es sich abmildert und nicht zu einer großen Lohnpreisspirale führt. Jetzt also die große Frage, um wie viel steigen die Löhne und um wie viel dürfen sie denn steigen, damit wir nicht dann doch wieder eine steigende Inflation sehen? Und die EZB, das stand so im Handelsblatt, die EZB hält ein Lohnwachstum von um die 3% für verträglich mit ihrem mittelfristigen Ziel einer Inflationsrate von 2%. Das Wachstum der Löhne in der 20-Länder-Gemeinschaft gilt momentan als einer der stärksten Inflationstreiber. Also ihr könnt jetzt über die nächsten Monate verfolgen, wie hoch sind denn Tarifabschlüsse, wenn Gewerkschaften eben verhandeln oder generell, wie viel erhöhen die Unternehmen die Löhne. Das ist ein interessanter Indikator sicherlich, um das zu verstehen. Ich möchte euch noch was vorlesen. Das IFO-Institut befragte im vierten Quartal 2023 HR-Abteilungen. Durchschnittlich planen die befragten Unternehmen 2024 mit einer Lohnsteigerung von 4,7%. Dabei stellen tarifvertragliche Lohnänderungen die wichtigste Stellschraube für Lohnänderungen dar. So, was ist jetzt unser Gefühl zu den Zahlen oder mein Gefühl? Nochmal, ich bin kein Ökonom und am Ende wissen kann das niemand. Ich glaube sogar die EZB hat ihre große Mühe, das wirklich irgendwie vorherzusagen. Ich sage euch nur mein Bauchgefühl. Wir haben eine sehr, sehr stark steigende Inflation gesehen, dadurch, dass Energiepreise nicht um 5% gestiegen sind, sondern sich teilweise verzigfacht haben. Dass das zu sehr schnell steigenden Preisen führt in Summe, ist, glaube ich, relativ logisch. Jetzt ist die Frage, wie viel steigen Löhne? Die Löhne werden sicherlich nicht verdoppeln im Jahr 2024. Ich würde mir mal angucken, gibt es jetzt Tarifabschlüsse im deutlich zweistelligen Bereich? Das wäre sicher relativ extrem, wenn die Löhne wirklich, wie das IFO-Institut hier bei den Befragten rausgefunden hat, um 4,7% steigen. Dann kann ich mir mit meinem laienhaften Verständnis nicht vorstellen, dass der Einfluss auf die Inflation so groß davon sein kann. Aber das gilt jetzt eben abzuwarten in 2024. Wie sehr werden die Löhne steigen und wie viel Impact haben wir davon auf die Inflation? Was passiert jetzt also für wen am Immobilienmarkt, wenn die Zinsen tatsächlich nochmal steigen? Und auch wenn mein Gefühl mir sagt, es passiert jetzt nicht, dass sich eine Lohnpreisspirale über Jahre in Gang setzt und wir jetzt sehr, sehr deutliche Zinssteigerungen sehen, ist es trotzdem, glaube ich, ein reales Szenario zu hinterfragen, wie schnell kann denn die EZB jetzt Zinsen senken und tut sie das jetzt wirklich? Und ich glaube, wenn die EZB Signale empfängt, dass Löhne deutlich steigen, wird sie da deutlich zögerlicher vorgehen. Und wir sehen schon jetzt, wie gesagt, dass in den Bauzinsen die Banken eingepreist haben, dass die EZB die Zinsen senkt. Das muss sie dann aber auch wirklich tun. Und würden wir jetzt eher negative Signale bekommen, Löhne deutlich steigen, die EZB sehr zögerlich vorgehen, vielleicht bis Jahresende die Zinsen gar nicht anfassen, dann kann ich mir vorstellen, dass Bauzinsen schon nochmal ein gutes Stück steigen. Wäre das noch ein bisschen extremer, also es reicht, glaube ich, schon, wenn die Bauzinsen auf 5% gehen und wir haben einen sehr deutlichen Impact im Immobilienmarkt. Deshalb einmal das Szenario, was passiert denn, wenn jetzt die Zinsen steigen? Erstens, der Liquiditätsdruck wird größer und es wird mehr Abverkäufe im Immobilienmarkt geben. Was meine ich damit? Allen voran die großen Wohnungskonzerne, das haben wir gesehen mit dem Zinsanstieg seit 2022, die geben dann ihre Immobilien auf den Markt, weil die hängen eben sehr stark am Zins, die sind sehr stark auch variabel finanziert, die geraten einfach unter Liquiditätsdruck, wenn die Zinsen steigen und die werden dann einfach ihre Immobilien abverkaufen. Das erleben wir selber, also wir haben selber auch schon Immobilien gekauft jetzt von großen Konzernen und gesagt, wow, das ist echt günstig, aber da wird dann auf Konzernebene eine Entscheidung getroffen, wir brauchen jetzt Liquidität und dann werden die Immobilien tatsächlich auch wirklich abverkaufen, auf den Markt gebracht. Habe mich mit vielen Investoren darüber auch schon unterhalten, die auch dann teilweise sagen, ja, man weiß nicht, also zum Beispiel Daniel auch hat das auch zu mir gesagt, man weiß natürlich nicht, wie viel die jetzt noch auf den Markt geben. Also kann sein, dass wirklich große Wohnungsunternehmen eigentlich noch mehr abverkaufen wollten, aber das erst langsam in Chargen auf den Markt geben. Und das ist natürlich schon, das ist auch was wir sehen. Mehrfamilienhäuser, Preise sind ein gutes Stück mehr gesunken. Eigentumswohnungen scheinen sich eher wieder ein bisschen zu stabilisieren, weil auch der Eigennutzer quasi zurückkommt durch schon leicht gefallene Zinsen. Aber diese großen Pakete, Mehrfamilienhäuser, größere Wohnungspakete, da ist tatsächlich dann relativ viel auf dem Markt. Und die Frage ist, was kommt da noch für eine Welle auf dem Markt? Und wären wir eben in dem Szenario, dass die Zinsen tatsächlich nochmal steigen, dann kommt da mit Sicherheit noch einiges auf den Markt. Und das führt logischerweise zu Punkt Nummer 2. Verkaufen wird deutlich schwieriger. Also die Preise würden weiter sinken, ist klar, weil ja mehr Immobilien auf den Markt kommen und Käufer in einer viel besseren Verhandlungsposition noch sind. Und für jeden, der dann vorhat zu verkaufen, wird es deutlich schwieriger. Das ist auch die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte. Wer jetzt eben, wir selber sind ja auch im Immobilienhandelsgeschäft aktiv und haben damit jetzt auch angefangen, nachdem die Preise runtergegangen sind, gesagt haben, boah, da sehen wir eine gute Opportunität. Ganz wichtig, der Verkauf kann deutlich schwerer werden, wenn wir jetzt wirklich nochmal negative Signale in Richtung Inflation erhalten. Auf der anderen Seite der Medaille, was passiert natürlich auch, die Preise im Ankauf sinken. Also einfach aus der anderen Perspektive gesprochen, im Ankauf kann man dann noch besser verhandeln und wird noch bessere Mietrenditen realisieren können im Ankauf. Logischerweise muss man auch dann höhere Zinsen bezahlen, um das Ganze zu finanzieren. Aber dann ist dieses Fenster, über das wir uns ja gerade auch sehr freuen, dass man so gut verhandeln kann und sehr günstig von den Preisen her einsteigen kann, dann ist das wahrscheinlich noch länger offen oder geht sogar noch einen Tick weiter auf und dann macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß im Ankauf. Ja, und dann möchte ich euch unbedingt eine Perspektive auf das alles geben, was so die persönliche Perspektive ein bisschen von Stefan und mir ist, weil ich glaube, sie kann euch vielleicht helfen. Stefan und ich saßen auf dem Rückweg von einem Workshop 2 Stunden nebeneinander im Flugzeug und haben darüber geredet, eben über diese Szenarien und was haben wir denn eigentlich für Risiken mit unseren Immobilieninvestments, wenn das vielleicht irgendwie passiert. Jetzt haben wir hier nochmal die beiden Szenarien vom Anfang, aber jetzt ergänzt um eine weitere Komponente, nämlich die Miete. Und den Zusammenhang kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr uns folgt, die Mieten steigen mit der Inflation. Haben wir eine hohe Inflation, steigen Mieten weiter. Ihr seht es vielleicht, ich habe versucht, den Pfeil so zu machen, dass in dem Szenario, wo die Inflation runtergeht, die Mieten immer noch steigen, vielleicht etwas weniger, aber aufgrund des großen Wohnraummangels steigen eben Mieten weiter. Also in beiden Szenarien haben wir steigende Mieten. Stefan und ich haben diskutiert, sag mal, wir hängen so sehr, ja, jetzt haben wir auch eben mehr angekauft im Handelsgeschäft und so, wo wir ja auch variabel finanziert sind, wo es schon entscheidend ist und wir über die nächsten Jahre gut abverkaufen wollen. Wir hängen ja schon sehr stark an den Zinsen. Wir würden uns schon freuen natürlich, wenn die Zinsen runterkommen und man dann auch noch gutes Geschäft im Verkauf machen kann. Können wir uns nicht absichern gegen steigende Zinsen, indem wir zum Beispiel ein Zinsabsicherungsgeschäft machen, ja, also wirklich wie eine Versicherung und uns ein Derivat kaufen, das uns dann Geld in die Kassen spült, wenn die Zinsen steigen. Ja, also Geld ist quasi weg, aber für den Falle, dass die Zinsen steigen, kriegst du ganz ordentlich was zurück. Das wäre so die Idee. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir für uns festgestellt haben, das beste Zinsabsicherungsgeschäft, das wir haben, ist eigentlich unser Immobilienbestand. Wir haben ja relativ viele Immobilien im Bestand. Wir haben die 10, aber die meisten sogar 20 Jahre festgeschrieben. Und würden wir wirklich in ein Szenario von noch höherer Inflation wieder reinlaufen, würden wahrscheinlich Mieten nochmal überproportional steigen. Auf jeden Fall hätten wir keinen direkten Impact durch die gestiegenen Zinsen. Wir wollen die Immobilien ja gar nicht verkaufen. Aber wahrscheinlich noch ein Tick mehr steigende Cashflows, als das ohnehin aufgrund des Wohnraummangels über die nächsten Jahre zu erwarten ist. Und deshalb fühlen wir uns auch sehr wohl damit, dass wir ein Handelsgeschäft angefangen haben. Wir glauben, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren sehr gut auch wieder abverkaufen können. Passiert das aber nicht, halten wir diese Immobilien und haben wahrscheinlich eher noch einen positiven Effekt auf unseren Bestand. Ich komme am Ende also wieder bei Hashtag Longgame raus. Das kennt ihr von uns. Denkt mittel- bis langfristig, wenn ihr Immobilien kauft. Ihr könnt jetzt eine Immobilie kaufen, die sich rechnet, ihr könnt die Zinsen festschreiben, da kann euch herzlich egal sein, was passiert, die ganzen Mechanismen arbeiten für euch. Wollt ihr kurzfristig Geld verdienen, so wie das auch Bauträger machen oder viele andere große Player im Immobilienmarkt, dann habt ihr natürlich erhebliche Risiken, hängt am Ende am Tropf der Inflation und den Entscheidungen von Frau Lagarde. Ich bin sehr gespannt, was ihr glaubt. Welches Szenario ist hier realistisch? Denkt ihr Lohnpreisspirale? Da haben wir noch was zu erwarten. Schreibt es mir bitte in die Kommentare.